oskurus.org. Das ist ein neues Projekt, ein deutsch-türkisches Nachrichtenportal, das von dem deutschen Portal Korrektiv mit betrieben wird. Candündar, ich weiß immer nicht, wie ausgesprochen wird richtig, ist da der Chefredakteur, der ja vorher bei der Cumhuriyet in der Türkei auch Chefredakteur ist, allerdings aber dann fliehen musste, weil er sonst verhaftet wird und im Knast landet. Und auf diesem Portal kann man einen Artikel lesen, wie die AKP in Deutschland ihre Machtprobe immer wieder zeigt. Und zwar in Form auch des letzten Wochenendes, als der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim eingeladen war. Die Machtprobe der AKP, so nennt sich da der Artikel, in dem es einerseits darum geht, warum es ja für die Türkei relevant ist, auch in Deutschland Stimmen zu werben für ihr Referendum, für das Präsidialsystem. Andererseits steht darin aber auch, dass es der AKP nicht nur um Stimmenfang geht, sondern auch darum, Deutschland gegenüber zu zeigen, dass immer wieder auch genug AKP-Anhänger mobilisiert werden können, wenn es sein muss, auch gegen die deutsche Politik. So steht es in diesem Artikel und so hat es ein Türkei-Experte an der Duisburg-Essen-Universität geäußert, Burak Kupur. Und über diesen streitbaren Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim und den auch sehr streitbaren Verbindungen zwischen Deutschland und der Türkei habe ich mich noch mit jemand anderen unterhalten. Und zwar ist das Michael Knapp. Michael Knapp hat ein Buch einerseits herausgebracht, Revolution in Rojava, und setzt sich vor allem für die Rechte von Kurden und Kurdinnen ein und ist da beim Civaka Assad e.V. aktiv, dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, das auch in Berlin-Wedding ein Büro hat. Und genau da habe ich ihn getroffen und ich habe ihn gefragt, was denn von diesem Besuch von Yildirim zu halten ist und dass sich da auch eine Angela Merkel gemeinsam mit ihm getroffen hat, wie das sein Büro, sein kurdisches Zentrum bewertet.
Naja, ich denke, also der Besuch von Yildirim ist natürlich ein ganz, ganz deutlicher Versuch der Einflussnahme. Auf jeden Fall auf die Bevölkerung hier, vor allem auf die Bevölkerung, die einen Bezug zur Türkei hat, zu der Region hat, und natürlich funktioniert sozusagen auch ein Stück weit als eine Form der Aufhetzung. Also es werden dort regelmäßig dann auch entsprechend Parolen sozusagen geäußert, es werden Feindbilder deutlich gemacht und das ist natürlich eine große Problematik. Was wir natürlich ganz, ganz deutlich sehen, ist, dass die Bundesregierung ganz eng mit dem AKP-Regime und vor allem natürlich, Yildirim ist ja eigentlich nur eine Figur, hinter der Erdogan steht. Also Yildirim tut ja im Moment nichts anderes, als eigentlich seinen eigenen Beruf als Ministerpräsident abzuschaffen. Und ich denke, wir müssen uns da ein bisschen mit dem Erdogan-Regime auseinandersetzen. Vor dem Hintergrund würde ich vor allem sagen, also die Verbindung zwischen Merkel und Erdogan ist eine sehr, sehr enge. Merkel hat sich ein Abhängigkeitsverhältnis durch den sogenannten Flüchtlingsdeal gegeben. Übrigens, also sozusagen Flüchtlinge sollen an der türkischen Grenze aufgehalten werden, vor allem aber auch der Türkei. Das ist auch natürlich eine Dimension, das soll jetzt nicht zu weit führen, aber eine Dimension natürlich, die EU-Grenzpolitik wurde an die innerkurdische oder wir können auch sagen syrisch-türkische Grenze zum Beispiel verlagert. Also wir haben wöchentlich eigentlich Fälle von Flüchtlingen, die an der Grenze erschossen werden, die gefoltert werden, die misshandelt werden. Und wir haben natürlich auch den Einmarsch der Türkei in die Region Nordsyrien, in die Region Rojava. Da hat die Türkei einen ganzen Teil besetzt und dazu gibt es auch keinerlei Proteste. Wahrscheinlich der Hintergrund ist, dort natürlich dann auch sagen Lager zu errichten für Geflüchtete, die Geflüchteten dort direkt in der Region anzusiedeln und so natürlich auch nochmal auf der Basis gegen die kurdische Bevölkerung in der Region vorzugehen. Nun, wir können, denke ich, ganz generell sagen, dass die Bundesregierung zu den Übergriffen und zu den Angriffen durch das Erdogan-Regime weitgehend schweigt. Das müssen wir sagen, auch zum Agieren hier in Europa.
Ja, wenn du hier das Agieren gerade in Europa benennst, und du ja auch schon gesagt hast, Yildirim ist hier, um auch aufzuhetzen. Da gab es ja jetzt auch einen Fall, der vor ein paar Tagen von dem DİTİB berichtet wurde. DİTİB ist der Dachverband der Moscheenvereine. Und da gibt es die Vorwürfe gegen Imamen von DİTİB. Die sollen nämlich Informationen über angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung an die türkischen Geheimdienste weitergegeben haben. DİTİB hat genau das dementiert. Allerdings gibt es von verschiedensten Vereinen, Institutionen jetzt auch die Forderung, jegliche Kooperationen der Bundesrepublik mit genau diesem Dachverband zu kappen, zu beenden. Und jetzt hat auch Volker Beck dahingehend gefordert, dass das aufgeklärt werden muss und dass da vielleicht auch der Ministerpräsident Yildirim so lange hier befragt werden soll, was denn dahinter steckt. Was zeigt denn das auf, so ein Vorwurf gegenüber dem DİTİB über genau diese Einflussnahme der Türkei und auch damit der türkischen Religionsbehörde, Dijanet, hier in Deutschland konkret?
Okay, also wir müssen natürlich da erstmal ganz deutlich sozusagen trennen. DİTİB ist eigentlich, natürlich ist ein Verband, der vom türkischen Staat aus agiert. Vielleicht kurz, um DİTİB zu beschreiben, müssen wir sagen, richtig einordnen zu können, in die Geschichte der türkischen Republik zurückgehen. Also die Türkei, auch wenn sie sich immer wieder anders dargestellt hat früher, muss man sagen, war nie ein laizistischer oder säkularer Staat. Wir müssen sagen, Religion, und es betrifft den sunnitischen Islam vor allem, war verstaatlicht. Das heißt also, auf der einen Seite war es natürlich möglich, nationalistisch zu sein, türkisch-nationalistisch zu sein und nicht religiös zu sein. Aber es war unmöglich jetzt zum Beispiel oder sehr, sehr schwer nur möglich, Alevitin, Alevit, Esidin, Eside oder Christin oder Christ in der Türkei zu sein. Und das geht eigentlich durch die ganze Geschichte der türkischen Republik hindurch. Dijanet hat praktisch die ganzen Moscheen in der Türkei unter Kontrolle und was dort auch gepredigt wird. Also Dijanet hat auch eine ganz wichtige Funktion beim sogenannten Putschversuch oder beim Putsch, angeblichen Putsch durch die Gülen-Bewegung gehabt. Also auf der einen Seite gab es anscheinend diesen Aufstand von Teilen des Militärs, den Versuch sozusagen die Straße zu nehmen in der Türkei. Auf der anderen Seite wurden dann genau diese Moschee-Lautsprecher eingeschaltet, genau diese Moscheen benutzt auch als Orte der AKP, um die Bevölkerung gegen diesen Putschversuch zu mobilisieren. Also Dijanet ist eine staatliche Behörde und DİTİB ist ein Teil von Dijanet. Also die Imame von DİTİB werden praktisch in der Türkei ausgebildet und hier sozusagen hierher gesandt. Also es ist ganz klar, sie sind an die Konsulate auch unter anderem angebunden und arbeiten deswegen auch natürlich ganz, ganz eng mit dem türkischen Geheimdienst mit zusammen. Und ich denke, wenn wir uns den mit anschauen, dann müssen wir, oder wenn wir uns die türkische Geheimdienstarbeit in Europa im Allgemeinen anschauen, dann müssen wir das halt auf verschiedenen Ebenen betrachten. Natürlich haben wir auf der einen Seite diese Spitzelnetzwerke, die sich um diese DİTİB herum auch sagen, gruppieren. DİTİB hat aber auch hier eine Funktion, eine mobilisierende Funktion auf der anderen Seite. Also hat die Funktion natürlich, das haben wir zum Beispiel bei der Verurteilung des Armenier-Genozids ganz, ganz deutlich gesehen. DİTİB ist Teil dieser Mobilisierungen gewesen und eben auch ganz eng zum Beispiel mit anderen Verbänden zusammen dann mit der UETD, mit der Union europäisch-türkischer Demokraten, sondern also dem AKP-Verein hier, also die bilden praktisch Mobilisierungsnetzwerke. Auf der anderen Seite haben wir aber auch nochmal eine ganz andere Arbeit von Geheimdiensten hier. Also wir haben hier auch natürlich, wir können sagen, Hit-Teams, Killer-Kommandos, die hier unterwegs sind, die auch gerade aufgeflogen sind. Also ein Mord, der Mörder sozusagen, vielleicht um nochmal in die Geschichte zu gehen, wie du vielleicht weißt, also vor wenigen Jahren wurden ja 2013 unsere Freundin Sakine Cansız, Rojbin und Fidan Doğan ermordet. Und also Leyla Şeylemez und Fidan Doğan ermordet. Das war zum Beispiel ein Mord, der von so einem Mit-Hit-Team ausgeführt worden ist. Wir haben aber auch jetzt gerade sozusagen jemanden wurde aufgedeckt, der für den MIT agiert hat und hier Mitarbeiter oder Freunde aus der kurdischen Bewegung ausspioniert hat und auch den Auftrag hatte, sozusagen diese Leute umzubringen. Das ist rausgekommen, weil seine Partnerin sozusagen davon Abstand genommen hat, von diesen Plänen, davon wusste und sozusagen das an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Dazu gibt es kleine Anfragen im Bundestag und so weiter. Das ist mittlerweile alles relativ gut dokumentiert und dieser Spion wurde dann schließlich auch festgenommen. Natürlich ist hier ein ganzes Netzwerk unterwegs. Also es ist ja immer wieder die Rede von etwa 6.000 Spionen des türkischen Geheimdienstes, Informanten des türkischen Geheimdienstes, die hier agieren. Klar gibt es diese ganz geheimen Gruppen, die so auch Morde begehen können. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, es gibt ein ganzes Netzwerk von Verbänden, die sich jetzt, ob sie sich jetzt als graue Wölfe oder als Öki Ocaklar oder als Alperen Ocaklar bezeichnen, die hier eben auch extrem militant agieren zum Teil und eben auch immer bereit sind, praktisch Übergriffe, sobald sie da entsprechend aufgehetzt werden, zu begehen. Also das ist, haben wir in Berlin zum Beispiel auch immer wieder Hetzjagden durch die Straßen erlebt, Angriffe auf kurdische Demonstrationen, Bedrohungsszenarien und also alles Mögliche auf dieser Ebene.
Um nochmal kurz auf den DİTİB-Verein oder DİTİB-Verband zu schauen, bei dem ja genau das jetzt rausgekommen ist, dass da die Imame Informationen weitergegeben haben an den türkischen Geheimdienst. Du hast jetzt so gesprochen wie, natürlich tun sie das, das sei ja hinlänglich bekannt. Nun hat İsmail Küpeli gefordert und sicherlich einige andere auch, dass es jegliche Kooperation und Zusammenarbeit mit DİTİB beendet werden müsste. Was gibt es denn da aber für Kooperationen und Zusammenarbeiten? Das heißt, wie nah ist denn irgendwie der DİTİB-Verband hier auch in der bundesdeutschen Gesellschaft verankert und an andere Institutionen und vielleicht auch Regierungsinstitutionen angeknüpft?
Ja, das ist natürlich eine bittere Realität, dass, und darauf weisen wir eigentlich schon ganz, ganz lange hin, dass DİTİB praktisch in fast alle Integrationsprogramme der Bundesregierung mit einbezogen ist. Also wenn Sie sich Nordrhein-Westfalen anschauen zum Beispiel, aber auch andere Bundesländer, dann wird eigentlich die Mehrheit der Programme zur Integration, aber auch zum Teil Sprachkurse für Geflüchtete und so weiter, also so das ganze Feld wird eigentlich von DİTİB beackert und das wird auch staatlich gefördert. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Debatte um Integration, wenn man hier jetzt zum Beispiel sich Kooperationen anschaut, dann kooperieren Berliner Museen zum Beispiel auch wieder mit Vertretern von DİTİB, mit Vertretern von der Şehitlik-Moschee, einer extrem nationalistischen Moschee. Also da, also sie sind praktisch eigentlich Ansprechpartner Nummer eins, was das betrifft. Und das ist natürlich hochproblematisch, zumal ja auch das entsprechend ausschließend für alle anderen gesellschaftlichen Gruppen ist. Also das ist ja kein Mittel sozusagen, um zu zeigen, um Offenheit zu demonstrieren, sondern hier wird eine ganz, ganz bestimmte Interpretation und eben auch das Staatsverständnis von Erdogan, vom AKP-Regime sozusagen, über DİTİB vermittelt und hier verbreitet. Und das kritisieren wir schon lange. Übrigens aber auch andere, ganz offen extrem nationalistisch auftretende Vereine, wie zum Beispiel die Alperen Ocaklar, die haben alle ihre Gemeinnützigkeit. Ja? Also veranstalten hier im Wedding regelmäßig Kinderfeste und Ähnliches. Und das sind Gruppen, die zum Beispiel dieses Jahr, also ihre Ableger in der Türkei haben dieses Jahr eine Kampagne gemacht, wo öffentlich Weihnachtsmänner hingerichtet worden sind zum Beispiel. Also sie haben solche Theaterstücke aufgeführt. Kurz darauf gab es dann auch diesen schrecklichen Anschlag in Istanbul. Also das sind wirklich nicht ungefährliche Gruppen auf jeden Fall.
Wie ist es da aus deiner Sicht erklärbar, dass trotzdem diese Nähe zu diesen Gruppen oder auch zu DİTİB, dem Dachverband, so gehalten wird, dass da eben die Gemeinnützigkeit überhaupt bestehen bleibt, trotz auch einer legitimen Infragestellung dieser Gruppen oder aber, dass DİTİB eben so in ganz viele Integrationsprojekte weiterhin mit eingebunden wird? Also woran fehlt es da? Fehlt es da an Informationen, an einer Öffentlichkeit dafür oder wo kommt das dann auch her?
Ich glaube, die Frage muss man auf mehreren Ebenen beantworten. Zum Beispiel die politische Ebene. Das Projekt der AKP wurde immer wieder von außen auch gerade, man hat ja sozusagen in den frühen Jahren des letzten Jahrzehnts hat man ja, oder auch durch das Jahrzehnt durchgehend, hat man ja immer wieder auch sogenannte vermeintliche Öffnungsprozesse erfahren durch die AKP, hat gesehen, hat geglaubt, ja, das ist eine Reformbewegung, die Gesellschaft verändert. Real war es in Wirklichkeit ein Hinarbeiten auf sozusagen das neo-osmanische Projekt des Regimes. Aber sei es drum. Man hat geglaubt sozusagen, es ist ein aufgeklärter Islam, wurde es immer wieder genannt, also auf Türkisch Ilimli Islam, den man sozusagen benutzen kann, um ihn gegen den Dschihadismus oder zu positionieren und um eigene Interessen auch in der Region zu vertreten. Und ich denke, das ist eine ähnliche Politik, die dann sozusagen bezüglich DTIP gemacht wurde. Es ist ja so, dass die Türkei einer der wichtigsten Brückenköpfe letzten Endes auch der NATO im Mittleren Osten ist. Und dessen ist sich die Türkei natürlich durchaus bewusst. Und wenn wir uns dann zum Beispiel die Syrien-Politik anschauen, dann sieht man eben ganz, ganz deutlich, dass dann da ganz, ganz klar angefangen wurde, Verbindungen mit dschihadistischen Gruppen aufzubauen und dass da eben auch Europa oder vor allem auch Deutschland beide Augen zugemacht hat. Also das haben wir haben kleine Anfragen zu dschihadistischen Massakern in Syrien, in Rojava gestellt und die wurden uns noch 2014 wurde gegenüber behauptet, es gäbe keine dschihadistische Gewalt in Syrien, weil das eben alles Türkei-unterstützte Gruppen waren. Also das sind alles Dinge, vor denen man natürlich in Zusammenarbeit mit dem türkischen Staat, Unterstützung, gemeinsamen ökonomischen Interesse auch beide Augen ganz, ganz gerne verschlossen hat.
Da stellt sich ja dann immer die Frage, was von Seiten der Bundesregierung denn möglich wäre. Sollte denn eine Bereitschaft überhaupt bestehen, da die aktuelle türkische Politik zu verurteilen und dahingehend auch irgendwie darauf einwirken zu können? Wir haben jetzt schon besprochen, dass es überhaupt noch nicht mal ein Interesse dazu gibt, überhaupt darauf wirklich einzuwirken, weil da mindestens das Flüchtlingsabkommen besteht zwischen EU und der Türkei, was gerade noch für die EU benötigt wird, um so die Abschottungspolitik aufrechtzuerhalten. Aber ja, was wäre denn allerdings auch von eurer Seite das, was es bräuchte? Also man argumentiert ja manchmal noch mit wirtschaftlichen Sanktionen, die dann vielleicht noch den Staat zwingen könnten, um international noch agieren zu können, wirtschaften zu können, da seine Politik zu überdenken.
Naja, ein erster Schritt wäre ja zumindest schon mal, Waffenexporte an die Türkei zu stoppen. Und das Mindeste ist ja auch, die Geheimdienstzusammenarbeit zu stoppen. Stattdessen erleben wir die Situation, dass letzte Woche Merkel Yildirim besucht, Merkel Erdogan besucht und dort eben über den gemeinsamen Kampf gegen die PKK zum Beispiel spricht. Das ist natürlich skandalös. Das muss beendet werden. Und da muss auch einfach mal geguckt werden, was sind denn eigentlich die Kräfte, die Frieden und Demokratie in einem realen Sinne, sage ich jetzt mal, im Mittleren Osten herstellen wollen und was sind die Kräfte, die dem entgegenstehen. AKP ist eine Kraft, die dem ganz, ganz klar entgegensteht. Und die Bundesregierung muss auch endlich aufhören mit der Kriminalisierung natürlich der kurdischen Freiheitsbewegung, mit der Kriminalisierung der PKK. Ich denke, das ist auch natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der die Menschen, die kurdische Bevölkerung hier, nicht nur die kurdische Bevölkerung hier, ganz, ganz stark beschränkt und sozusagen auch in ihrem politischen Ausdruck letzten Endes mundtot macht. Das ist ein Punkt, sozusagen, also diese Kriminalisierung ist ein ganz, ganz großes Problem. Auf der anderen Seite gibt es auch noch ganz einfache Sachen. Also wir sehen zum Beispiel jetzt gerade die Situation, dass ein Dorf, eine Ortschaft bei Nusaybin gerade umstellt wird seit 9 Tagen oder 10 Tagen mittlerweile vom türkischen Militär umstellt ist, dass dort das jetzt türkische Militär regelmäßig prahlerische Fotos postet im Internet, wie sie über Leichen von übel zugerichteten Leichen posieren, wie Häuser angezündet werden und so weiter. Das wird vollkommen aus der Berichterstattung ausgeblendet. Das wird nicht wahrgenommen. Es wird genauso wenig wahrgenommen, dass letztes Jahr die Stadt Cizre, die Stadt Şırnak und viele andere Städte auch dem Erdboden gleichgemacht werden. Aber natürlich, das von der Bundesregierung zu erwarten, an die Bundesregierung deswegen zu appellieren, machen wir natürlich. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, oder weiß ich natürlich auch, dass die Bundesregierung aus ökonomischen und politischen Interessen auch kein Interesse an einer wirklichen demokratischen Entwicklung in der Region hat, sondern es ist eher natürlich auch nochmal ein Appell an die Zivilgesellschaft, sozusagen, das wahrzunehmen, da Druck zu machen, zu sagen, so, wir nehmen diese Öffentlichkeit wahr, wir lassen die kurdische Bevölkerung eben nicht damit allein und wir übernehmen auch die Verantwortung dafür, dass Deutschland permanent Waffen in die Region exportiert, permanent diesen Krieg anheizt und solidarisieren uns mit den Menschen.
Michael Knapp haben wir da gerade gehört, der gesprochen hat über die Verfolgung der kurdischen Bevölkerung durch das türkische Regime, aber auch darüber, wie Deutschland die Verbindungen zur Türkei trotz all der Politik, die da betrieben wird, aufrecht erhält. Michael Knapp hat einerseits ein Buch geschrieben, mit anderen zusammen, ein Kollektiv, haben sie da als Kollektiv herausgegeben, Revolution in Rojava. Und er ist beim Verein Civaka Assad aktiv, dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, das hier in Berlin-Wedding auch ein Büro hat. Und da wollen wir auch gleich noch dabei bleiben, denn wenn wir hier nach Berlin oder überhaupt auch in andere Städte in Deutschland schauen, auch da können wir die Repression gegen Kurden, die durch das türkische Regime befeuert werden, auch nämlich sehen, ganz konkret in Verfolgung von Menschen, Demonstrationen werden da versucht zu zerschlagen und so. Dem wollen wir uns gleich widmen.